Michail Bulgakow, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. Dritter Teil.
Kapitel 7. Die nicht geheure Wohnung. Hätte man zu Stjopa Lichadejew am nächsten Morgen gesagt: Jetzt hör mal gut zu, Stjopa, entweder du stehst sofort auf oder du wirst erschossen. Hätte er seufzend, kaum hörbar erwidert: Macht mit mir, was ihr wollt.
Erschießt mich. Ich werde nicht aufstehen.
Von wegen aufstehen. Er kriegt nicht einmal ein Auge auf. Denn sobald er es tut, trifft ihn der Blitz und zerhackt seinen Schädel in Stücke. In diesem Schädel läutete jetzt eine schwere Glocke. Zwischen den Pupillen und den geschlossenen Lidern trieben braune und feurig grün gesäumte Flecken vorüber. Hinzu kam Übelkeit, wobei sie auch irgendwie an das Tönen eines penetranten Grammophons geknüpft war. Stjopa versuchte sich zu erinnern, doch es fiel ihm nur ein, wie er, war es gestern, vor allem wo, einfach nur dasteht, die Serviette in der Hand, gewillt, irgendein Fräulein zu küssen.
Zu küssen. Wer war denn dieses Fräulein?
Und dabei beteuert, am nächsten Morgen, und zwar Punkt 12, mal vorbeizuschauen.
Was sagt die Uhr? Was für ein Tag und welcher Monat ist heute?
Das konnte Stjopa unmöglich wissen. Mehr noch, er verstand nicht einmal, wo er sich überhaupt befand. Wenigstens Letzteres bemühte er sich, in Erfahrung zu bringen. Zu diesem Behufe riss er nun das verklebte linke Augenlid los. Im Halbdunkel strahlte was trübe zurück. Da erkannte er endlich den Pfeilerspiegel und begriff, er liegt rücklings auf seinem Bett im eigenen Schlafzimmer. Da krachte sein Kopf mit solcher Wucht, dass er das Auge schloss und winselte. Zur Belehrung. Stjopa Lichadejew, Direktor des Theaters Varieté, kam zu sich in eben jener Wohnung im sechsstöckigen, hufeisenförmigen Haus auf der Gartenstraße, deren eine Hälfte er selbst, die andere der verblichene Berlioz einnahm. Stjopa winselte also, verlangte das Hausmädchen.
»Grunja! Grunja! Pyramidon! Grunja!«
Aber irgendwie kapierte er schließlich:
Blödsinn, Grunja hat nie und nimmer Pyramidon.
Berlioz, Hilfe! Mischa!
Keine Antwort.
Die Wohnung vollkommen still. Stjopa riss die verklebten Augen auf und sah sich im Pfeilerspiegel. Und gleich daneben einen wildfremden Mann, schwarzer Anzug, schwarzes Barett.
Guten Tag, allerwertester Stepan Bogdanowitsch.
Es entstand eine Pause. Stjopa unternahm eine enorme Anstrengung.
Was wünschen Sie?
Und staunte selbst. War das seine Stimme? Der Fremde holte eine große Golduhr hervor, auf dem Deckel ein Dreieck aus Diamanten, ließ sie 11-mal läuten.
Es ist 11 und genau seit einer Stunde sitze ich in Erwartung Ihres Erwachens. Sie hatten mich für 10 Uhr bestellt. Nun denn. Hier bin ich.
Stjopa ertastete auf dem Stuhl neben dem Bett eine Hose.
Entschuldigung.
Zog sie an.
Wie war noch der Name? Oh, mal was ganz Neues. Nun bist du schon in dieser Verfassung erwischt worden, dann hat es wenig Sinn zu leugnen. Ehrlich gesagt habe ich gestern Abend ein bisschen über die Stränge...
Halt! Sagen Sie nichts!
Der Gast rollte mitsamt dem Sessel zur Seite und Stjopa staunte Klötze. Auf dem Tischchen ein gedecktes Tablett, geschnittenes Weißbrot, gepresster Kaviar im Schälchen, ein Tellerchen mit marinierten Steinpilzen, irgendetwas im Topf und schließlich Wodka in der bauchigen Karaffe. Der Fremde gab Stjopas Verblüffung kaum Zeit, bis zum krankhaften Stadium anzusteigen und schenkte ihm geschickt ein halbes Glas ein. Stjopa piepste.
Und Sie?
Aber gern.
Und führte mit zappelnder Hand das Glas an die Lippen, während der Unbekannte den Inhalt des Seinen auf Ex herunterkippte. Da schmolz auch schon das verdammte Grün vor den Augen. Die Wörter wurden aussprechbar, das Wichtigste aber. Stjoppa begann sich wieder des einen oder anderen zu entsinnen. Gestern in Skodnia beim Sketcheschreiber Chustov.
Chustov, genau.
In der Datscha. Und zwar mit einem Taxi.
Ja, ja, das Taxi. Angehalten am Metropol. Und mit von der Partie war so ein Schauspieler. Kein Schauspieler. Hatte jedenfalls ein Grammophon im Koffer dabei.
Allein die Dame, die er küssen wollte, blieb ungeklärt.
Weiß der Kuckuck, wer die ist? Vom Radio oder so. Ja, 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 es war auf der Datscha, ja. Und von dem Grammophon haben die Hunde da geholt.
Ja, der gestrige Tag fügte sich langsam aus winzigen Teilchen zusammen. Und dennoch blieb der Direktor des Varietés besorgt. Die Sache ist die, im gestrigen Tag klaffte ein riesiges schwarzes Loch. Zum Beispiel den fremden Herrn mit Barett hatte Stjopa gestern in seinem Büro, mit Verlaub gesagt, nie und nimmer gesehen.
Woland, Professor für schwarze Magie.
Der Besucher sprach gewichtig, um Stjopa aus der Patsche zu helfen, und erzählte alles nacheinander. Er war gestern aus dem Ausland nach Moskau gekommen und ohne Aufschub zu Stjopa gegangen. Mit einem Gastspielangebot für das Varieté. Daraufhin hatte Stjopa bei der Moskauer Kreistheaterkommission angerufen und die Angelegenheit dort geregelt. Mit Professor Woland einen Kontrakt über 7 Auftritte geschlossen. Stjopas Kinnlade fiel herunter. Und verabredet, dass Woland zur Besprechung einiger Details heute Morgen um 10 Uhr bei ihm erscheine. Nun, Woland ist hier.
Dürfte ich den Kontrakt einmal sehen?
Aber sicher doch.
Stjopa warf einen Blick auf das Papier und wurde froststarr. Alles war da. Als erstes seine eigenhändige, schwungvolle Signatur. An der Seite eine Notiz in der schrägen Schrift des Finanzdirektors Rimsky.
Dem Künstler Woland wurde hiermit ein Vorschuss in Höhe von 10.000 Rubeln auf die noch ausstehenden 35.000 für insgesamt 7 Vorstellungen bewilligt.
Mehr noch, daneben Wolands Vermerk, er habe die Summe dankend erhalten. Der arme Stjopa wurde vom plötzlichen Schwindel gepackt.
Was ein Ding. Geht das etwa jetzt schon los mit unheilvollen Gedächtnislücken?
Er bat den Gast, ihn für einen Moment zu entschuldigen und trippelte, so wie er war, in Socken durch den Flur ans Telefon.
Grunja!
Es kam keine Antwort. Da sah er die Tür von Berlioz' Büro neben dem Eingang und erstarrte buchstäblich zur Salzsäule. Auf der Klinke baumelte eine gigantische Siegellackplombe. Hallo? Brüllte jemand in Stjopas Hirn.
Hallo? Das hat uns gerade noch gefehlt. Eine versiegelte Tür. Heißt es, Berlioz hätte was ausgefressen? Das glaubt doch kein Mensch, nein, nie im Leben.
Und doch ein Siegel, da sehen Sie selbst. So kann es halt kommen. Ach, Berlioz, Berlioz, kochte es auf in Stjopas Kopf.
Einfach unfassbar.
Doch er hatte kaum Zeit, groß herumzuflennen, und wählte die Nummer von Rimsky, dem Finanzdirektor des Varieté. Stjopas Lage war schon ein wenig prekär. Zunächst einmal könnte es den Ausländer kränken, dass er ihn trotz Kontrakt überprüft. Und dann das Gespräch mit dem Finanzdirektor selbst. Wahrlich kein Kinderspiel.
Im Ernst, soll man fragen? Sagen Sie bitte, habe ich gestern mit dem Professor für schwarze Magie einen Kontrakt unterzeichnet? Über 35.000 Rubel vielleicht? Nein, nein, ausgeschlossen.
Hallo?
Rimskys schroffe, unfreundliche Stimme erklang aus der Muschel.
Hallo? Guten Morgen, Grigori Danilowitsch. Hier spricht Lichadiev. Folgendes. Ich treffe mich gerade mit diesem Artisten, mit Woland. Ja.
Ach so, der Schwarzmagier.
Ja, und da wollte ich eben mal horchen, die Abendvorstellung. Ja, wie schaut's denn aus?
Die Plakate kommen jeden Moment.
Aha, versetzte Stjopa mit leiser Stimme.
Na dann, bis nachher.
Hilfe, Hilfe, liebe Leute. Einfach alles futsch.
Noch längere Zeit im Flur zu verweilen, wäre doch jetzt viel zu respektlos. Nun wandte er sich vom Telefon ab und sah im Spiegel, welcher dort hing und von der faulen Grunja schon seit langem nicht mehr geputzt worden war, sehr deutlich einen seltsamen Typen. Schmal wie ein Span und mit einem Zwicker. Der spiegelte sich nur kurz und verschwand. Stjopa blickte beunruhigt in den Flur hinein und bekam zum zweiten Mal einen Schlag. Durch den Spiegel stolzierte ein prächtiger, schwarzer Kater. Und auch der verschwand.
Ah, was war denn das schon wieder?
Stjopas Herz stockte, er taumelte.
Bin ich vielleicht verrückt? Wo kommen die denn alle her?
Grunja, hier streunt so ein Kater herum. Was soll das? Und aber noch irgendjemand?
Nur keine Bange, Stjepan Bogdanovic.
Eine Stimme antwortete ihm.
Das ist mein Kater, entspannen Sie sich.
Nicht Grunjas, sondern die des Gastes vom Schlafzimmer aus.
Und Grunja ist fort. Ich erlaubte ihr nach Voronezh zu fahren. Die meinte doch glatt, sie hätten ihren Urlaub einkassiert.
Diese Worte kamen so überraschend und klangen derart absurd, dass Stjopa sich offensichtlich verhört hatte. So trottete er, vor den Kopf gestoßen, zurück ins Zimmer und blieb erstarrt auf der Schwelle stehen. Der Gast im Schlafzimmer war nämlich keineswegs allein, vielmehr in Gesellschaft.
Der zweite Sessel war von diesem Typen aus dem Flur besetzt. Doch es gab noch viel Schlimmeres. Auf dem Sitzkissen hatte sich lässig ein Dritter breit gemacht, ein ungeheurer, schwarzer Kater. In der einen Pfote das Wodka-Glas, in der anderen die Gabel und darauf gespießt ein marinierter Pilz.
Darf ich vorstellen, meine Truppe?
An dieser Stelle leerte der Kater sein Glas und Stjopas Hand glitt am Türrahmen ab.
Solch eine Truppe erfordert Platz. Darum ist wohl einer von uns hier in der Wohnung zu viel. Und ich hege den starken Verdacht, dieser eine sind Sie.
Mir ist es völlig schleierhaft, wie der es bis zum Direktor geschafft hat. Messire, ein Wink und ich schmeiß den Kerl aus Moskau raus und schick ihn zum Teufel.
Der Kater fauchte auf einmal und sträubte sein Fell.
Husch, husch!
Schon drehte das Schlafzimmer sich um Stjopa. Er schlug sich den Kopf am Türrahmen auf und dachte, das Bewusstsein verlierend, ich sterbe. Er starb jedoch nicht. Die Augen einen Spalt breit öffnend, sah er was Steiniges unter sich. Ringsherum aber rauschte etwas. Nun hob er die Lider und begriff:
Das Meer? Das ist das Meer, das die ganze Zeit rauscht?
Ja, besser noch, die Welle plätschert unmittelbar an seinem Fuß. Kurzum, er sitzt am letzten Ausläufer einer Mole und über ihm ein azurner, strahlend leuchtender Himmel. Im Rücken Felsen und mitten darauf eine weiße Stadt. Tja, was tut man in solchen Fällen? Stjopa erhob sich, kaum Halt in den Beinen und torkelte ans Ufer, die Mole entlang. Dort stand ein Mann, der rauchte und spuckte ins Wasser.
Bitte, ich flehe Sie an. Wie heißt diese Stadt?
Na, servus, dachte der unnachsichtige Raucher, und Stjopa erwiderte heiser:
Ich bin nicht betrunken.
Mir ist irgendwas passiert. Bin krank. Wo befinde ich mich gerade? Wie heißt diese Stadt hier?
Wie wär's denn mit Jalta?
Stjopa seufzte, fiel auf die Seite, stieß mit dem Kopf an das heiße Gestein der Mole. Das Bewusstsein verließ ihn. Kapitel 8 Poet versus Professor. Genau in dem Augenblick, als Stjopa in Jalta sein Bewusstsein verlor, das heißt um Mittag gegen 23:30, erlangte es Iwan Nikolajewitsch Bezdomny wieder, nachdem er sehr lange und sehr tief geschlafen hatte. Eine Weile dachte er darüber nach, wie er in das fremde Zimmer gekommen ist, mit den weißen Wänden, dem wunderlichen Nachttisch aus hellem Metall. Er war ausgeschlafen, hatte sich beruhigt und begann, die Dinge klarer zu sehen. Ein wenig noch blieb er regungslos liegen auf diesem so überaus sauberen, weichen, bequemen Sprungfederbett. Da entdeckte er neben sich einen Knopf. Gewohnt, alles rings aus purem Reflex anzufassen, drückte er drauf. Es erklang kein Ton. Es gab keine Erscheinung. Es kam ganz anders.
Am Fußende erstrahlte eine matte Säule mit der Aufschrift »Trinken«. Ein paar Sekunden lang hielt sie still, setzte sich dann aber in Bewegung und rotierte, bis das Wort Pflegerin aus ihr hervorschoss.
»Hm«, sagte Ivan, unschlüssig darüber, was mit der Lichtsäule zu tun sei. Ein glücklicher Zufall half ihm weiter. Ivan betätigte den Knopf zum zweiten Mal beim Wort Assistenz. Das Gerät gab ein kurzes Klingeln von sich, blieb stehen, erlosch, und ins Zimmer trat eine korpulente, sympathische Frau im strahlend weißen Kittel.
»Einen wunderschönen guten Morgen.«
Mit einem einzigen Knopfdruck ließ sie die Gardine hochsausen und ins Zimmer floss durchs dünne, bis an den Boden reichende Gitter mit breiten Maschen Sonne herein.
»So, und jetzt ein herrliches Bad.«
Unter ihren Händen fuhr die Innenwand auseinander und legte den Waschraum mit einem nagelneuen Klosett frei.
Sieh an, ist ja wie im Metropol.«
»Oh nein, viel besser. Das gibt es nirgends, selbst im Westen nicht.« »Und, was wünschen der Herr denn anzuziehen? Einen Hausmantel? Ein feines Pyjamalein?«
Unmittelbar nach dem Frühstück öffnete sich die Tür und in Ivans Zimmer traten eine Menge Menschen in weißen Kitteln herein. Ihnen voran stolzierte ein sorgsam auf Schauspielerart rasierter Mann von ungefähr 45 Jahren. Mit angenehmem, vielleicht ein wenig zu bohrendem Blick und guten Manieren. Das ganze Gefolge überhäufte ihn mit Respekts- und Aufmerksamkeitsbekundungen.
»Dr. Strawinski!«
Genau wie Pontius Pilatus, schoss es Ivan durch den Kopf. Ja, offensichtlich war es der Chef. Er setzte sich und schaute Ivan wohlwollend an. Einer mit gepflegtem Bart reichte dem Chef ein beschriebenes Blatt. Ein ganzes Dossier zusammengedichtet, dachte Ivan, während der Chef mit Kennermiene den Text überflog. »Aha, aha«, vor sich hin murmelte.
»Na fein.«
Professor Strawinski übergab das Blatt irgendjemandem und wandte sich an Ivan.
»Sie sind ein Dichter?«
»Ja, ein Dichter. Ich muss unbedingt mit Ihnen reden.«
»Deshalb bin ich hier. Wir wollen Ihnen mit gesammelter Aufmerksamkeit zuhören.«
»Ich habe gestern am Patriarchenteich jemanden kennengelernt. Eine rätselhafte Person.« Vielleicht ein Ausländer, vielleicht auch nicht. Der wusste im Voraus von Berlioz Tod und hat Pontius Pilatus mit eigenen Augen gesehen.
»Pilatus? Pilatus?« fragte Strawinski und sah Ivan mit zusammengekniffenen Augen an.
»Sie meinen den, der zu Christi Zeiten gelebt hat?«
»Genau den.«
»Aha«, sagte Strawinski.
»Und dieser Berlioz starb unter einer Tram?«
»Wurde glatt überrollt. So ziemlich direkt vor meiner Nase. Am Patriarchenteich. Wobei diese rätselhafte Person...«
»Dieser Bekannte von Pontius Pilatus?« unterbrach ihn Strawinski, der offenbar ziemlich helle war.
»Genau der. Der hat nämlich schon im Voraus gewusst, dass Anuschka Sonnenblumenöl verschüttet. Und genau da ist Berlioz dann ausgerutscht. Na, wie gefällt Ihnen das?«
»Und wer soll diese Anuschka sein?«
Die Frage irritierte Ivan ein wenig.
»Weiß der Deibel, irgendeine blöde Kuh vom Gartenring. Es geht um was anderes. Es geht darum, dass er schon im Voraus, verstehen Sie, im Voraus vom Sonnenblumenöl wusste. Verstehen Sie mich?«
»Ich verstehe Sie bestens«, antwortete Strawinski ernst, berührte das Knie des Dichters.
»Ganz ruhig. Und weiter?«
»Und weiter?« Ivan versuchte, den Ton des Professors zu treffen.
»Zum Beispiel rennt man hinterher, kann ihn aber unmöglich einholen. Und mit ihm ein Pärchen, so ein langer, kaputte Brillengläser plus so ein riesiges Katervieh. Fährt völlig selbstständig mit der Tram. Und der war höchstpersönlich auf der Galerie von Pontius Pilatus. Daran ist nicht zu rütteln. Na, wie finden Sie das?«
»Und nun wollen Sie, dass er zur Strecke gebracht wird. Sehe ich das richtig?«
»Und ob? Was soll ich sonst noch wollen? Ich verlange, auf der Stelle freigelassen zu werden.«
»Na fein, fein«, reagierte Strawinski.
Dann hat sich doch alles glücklicherweise geklärt. In der Tat, es gibt keinen triftigen Grund, einen kerngesunden Mann gegen seinen Willen hier festzuhalten. Nun denn, ich werde Sie gleich entlassen, sofern Sie mir sagen, dass Sie normal sind. Wohlgemerkt nicht beweisen, sondern nur sagen. Also, sind Sie normal?
Jetzt herrschte eine vollkommene Stille. Die rundliche Frau, die sich heute Morgen um den Dichter gekümmert hatte, sah den Professor anhimmelnd an.
Ich bin normal.
Na fein. Dann lassen Sie uns die Sache noch einmal in Ruhe Revue passieren. Zum Beispiel Ihren gestrigen Tag.
Er wandte sich um und bekam sofort Iwans Blatt ausgehändigt.
Sie hängten sich die Ikone um, richtig?
Richtig, bestätigte Iwan trübe.
Sie fielen vom Zaun und rissen sich das Gesicht auf, stimmt's? Sie kamen ins Restaurant in Unterwäsche mit einer brennenden Kerze in der Hand, haben dort jemanden verprügelt. Sie wurden gefesselt und hergebracht. Von hier aus telefonierten sie mit der Miliz und verlangten nach Maschinengewehren. Schließlich unternahmen sie den Versuch, sich aus dem Fenster zu stürzen. Stimmt's? Sie wünschen zu gehen? Von mir aus gern. Aber darf ich erfahren, wohin?
Auf die Wache natürlich, sagte Iwan mit etwas weniger fester Stimme und verunsichert von Strawinskys Blick.
Direkt von hier aus?
Klar doch.
Gut. Und was sagen Sie der Miliz?
Natürlich das von Pontius Pilatus.
Na fein, rief der Professor Strawinsky besiegt und befahl demjenigen mit dem Bärtchen.
Fjodor Wassiljewitsch, bitte entlassen Sie Herrn Bestomny zurück in die Stadt. Aber das Zimmer nicht neu belegen und auch das Bett nicht neu beziehen. In ein paar Stunden wird Herr Bestomny wieder hier sein. Also, bis bald.
Er richtete sich auf und durch sein Gefolge ging eine Bewegung.
Und mit welcher Begründung werde ich wieder hier sein?
Strawinsky schien auf diese Frage gewartet zu haben. Er setzte sich sofort wieder hin.
Mit der Begründung, dass Sie, sobald Sie in bloßer Unterwäsche die Milizwache betreten und erzählen, Sie hätten einen Menschen getroffen, der Pontius Pilatus persönlich kennt, ohne Aufschub hierher gebracht werden, und so landen Sie auf demselben Zimmer.
Iwan Nikolajewitsch fühlte sich schwach und brauchte Rat. »Und was soll ich jetzt tun?« schrie er im flehenden Ton.
»Irgendjemand muss ihn noch fangen.«
»Gut. Aber weshalb denn selber laufen? Bringen Sie alle Ihre Vorbehalte und Indizien gegen diesen Mann zu Papier. Es gibt nichts Leichteres, als Ihre Aussagen an die richtige Adresse weiterzuleiten. Und haben Sie recht? Und es handelt sich wirklich um einen Kriminellen, dann wird sich das alles sehr zügig regeln.«
»Hab's kapiert«, sagte Iwan überzeugt.
»Dann brauche ich Papier und Stift.«
»Geben Sie ihm ein Blatt Papier und einen möglichst kurzen Bleistift. Wenn's heute nicht klappt, klappt es halt morgen.«
»Dann kommt er davon.«
»Sie haben mein Wort. Und denken Sie dran, wir helfen Ihnen, nach Kräften. Sonst haben Sie keine Chance.«
»Hören Sie mich?« fragte er plötzlich bedeutungsvoll und fasste Iwan Nikolajewitsch bei den Händen. Er drückte sie fest, blickte ihm lange, unverwandt in die Augen und sagte mehrmals, »Wir helfen Ihnen.«
»Wir helfen Ihnen. Sie werden sich wesentlich besser fühlen. Hier ist alles so ruhig, so still. Wir helfen Ihnen.«
Iwan Nikolajewitsch gähnte plötzlich. Ich weiß«, sagte er leise. Sein Gesichtsausdruck wurde milder.
»Na fein. Auf Wiedersehen.«
Einige Augenblicke später war alles fort. Das Gefolge, Strawinsky. Hinter dem Gitter im Fenster zeigte sich in der strahlenden Mittagssonne nur dieser heitere Frühlingswald, und etwas näher glänzte der Fluss. Kapitel 9. Karowjews Faxen. Nikanor Iwanowitsch Bassoy, Vorsitzender der Wohnungsgenossenschaft des Hauses Nummer 302, Block B, auf der Moskauer Gartenstraße, letzte Adresse des verstorbenen Berlioz, befand sich seit vergangener Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag im fürchterlichen Stress. Um Mitternacht war, wie bereits bekannt, die Kommission in Scheldibins Begleitung ins Haus gekommen, hatte daselbst Nikanor Iwanowitsch rufen lassen, ihn von Berlioz Tod unterrichtet und mit ihm zusammen die Wohnung Nummer 50 aufgesucht.
Dort wurden die Manuskripte und Habseligkeiten des Toten versiegelt. Das Objekt, bestehend aus drei Räumen, Salon, Kabinett und Speisezimmer, geht über an die Wohnungsgenossenschaft und die Habseligkeiten des Verstorbenen bleiben in den besagten Räumen, bis sich die Angehörigen melden.
Die Nachricht von Berlioz Tod hatte sich nun im ganzen Haus mit einer Geschwindigkeit verbreitet. Ab 7 Uhr morgens war Bassoy am Donnerstag ohne Unterbrechung telefonisch belästigt worden. Später sollten sich auch persönliche Gespräche unter 4 Augen anschließen, mit Gesuchen und Ansprüchen auf die Wohnfläche des Verblichenen. 32 in nur 2 Stunden. Nachdem er bis kurz nach Mittag auf die Art schikaniert worden war, machte er sich aus dem Staub. Mit Mühe und Not gelang es ihm schließlich, alle Peiniger abzuschütteln. Sie hatten ihn, Schritt auf Tritt, quer durch den asphaltierten Hof verfolgt. Er fand Zuflucht im Hauseingang 6 und stieg hoch in den 5. Stock, direkt zu der widerwärtigen Wohnung Nr. 50. Der recht beleibte Nikanor Iwanowitsch verschnaufte kurz auf dem Treppenabsatz, schellte, doch niemand öffnete ihm. Er schellte wieder und wieder und trotzdem öffnete keiner. Ihm platzte der Kragen. Er zog aus der Tasche ein Zweitschlüsselbund, Eigentum der Hausverwaltung, schloss mit herrischer Gebärde die Tür auf und trat hinein.
»Hallo? Grunja, bist du da?«
Die Antwort blieb aus. Da entnahm Nikanor Iwanowitsch seinem Aktenkoffer einen Zollstock, entfernte das Siegel von der Bürotür, tat einen Schritt ins Zimmer, erstarrte jedoch erstaunt auf der Schwelle. Hinter dem Schreibtisch des Verstorbenen saß ein fremder, dürrer und langer Kerl im karierten Jäckchen, mit Reitercap. Zwicker. Der eine eben. »Ja, träume ich?« schrie mit hoher, scheppernder Stimme das unerwartete Subjekt.
»Nikanor Iwanowitsch, er selbst, wie er lebt und lebt.«
»Tut mir leid, aber darf ich fragen, wer Sie sind?«
»Sind Sie überhaupt eine Amtsperson?«
»Kommens, Nikanor Iwanowitsch, was macht das schon aus? Eine Amtsperson, keine Amtsperson. Das hängt doch alles vom Standpunkt ab, von dem aus Sie die Chose beschauen. Steht doch, mein lieber Nikanor Iwanowitsch, alles auf ziemlich wackeligen Füßen. Heute bin ich keine Amtsperson und morgen, ups, bin ich eine. Oder andersherum.«
Dieser Exkurs hatte den Vorsitzenden der Hausverwaltung in keiner Weise zufriedengestellt. Dies plappernde Wesen vor ihm ist eindeutig keine Amtsperson.
»Name?«
Der Vorsitzende wurde ungemütlich und machte Anstalten, auf den Unbekannten loszumarschieren.
»Mein Name? Nun, sagen wir mal, Koroljew. Bin, sofern Sie gestatten, als Dolmetsch tätig im Dienst einer ausländischen Person, welche in dieser selbigen Wohnung zu residieren die Güte hat.«
Der Koroljew Geheißene empfahl sich und klackerte mit dem Absatz seines fuchsroten, ungeputzten Schuhs. Nikanor Iwanowitsch sperrte den Mund auf. Die Präsenz irgendso eines Ausländers und dann noch mit einem Dolmetscher in der nämlichen Wohnung stellte für ihn den denkbar größten Irritationsfaktor dar. Er verlangte nach einer Erklärung. Nun, der Dolmetscher erklärte sich gern. Herr Woland, ein hergereister Artist, wurde vom Direktor des Varieté, Stepan Bogdanowitsch Lichadejew, freundlicherweise eingeladen, sich für die Dauer seines Gastspiels, das heißt also ungefähr eine Woche, in dessen Wohnung niederzulassen, worüber letzterer Nikanor Iwanowitsch gestern schriftlich in Kenntnis gesetzt hat, mit der Bitte, den Gast provisorisch zu melden, alldieweil Lichadejew nach Jalta fährt.
»Ja, so schauen's doch mal in Ihr Aktenkoffer, lieber Nikanor Iwanowitsch.«
Mit Achselzucken tat der Vorsitzende seinen Koffer auf und entdeckte darin einen Brief Lichadejews. »Wieso habe ich das bloß vergessen?« murmelte Nikanor Iwanowitsch mit stumpfem Blick auf den offenen Umschlag.
»Und wann fährt Lichadejew nach Jalta?«
»Schon passiert, der ist auf und davon. Weiß der Kuckuck wo?«
Nikanor Iwanowitsch machte deutlich, er müsse den Ausländer persönlich sehen, wurde jedoch zurückgewiesen.
Er ist fürchterlich etepetete, man hält's nicht aus. Er will und will nicht. Nein, keine Hotels. Für die Genossenschaft Nikanor Iwanowitsch wäre es freilich von äußerstem Nutzen und waschechter Rentabilität. Ihr könnt es ihn richtig was kosten lassen. Er ist...
Karowjew blickte sich um und zischte dem Vorsitzenden ins Ohr.
Ein Millionär.
Was der Dolmetscher da vorschlug, enthielt einen klaren, praktischen Sinn. Das Angebot war sehr ernst zu nehmen. Im Herbst musste Heizöl gekauft werden. Fragt sich nur, wie und wovon. Mit den Moneten des fremden Touristen könnte man's aber irgendwie biegen.
Von all dem Geplapper überrumpelt, sagte der Vorsitzende, die Genossenschaft werde die Wohnung Nummer 50 an den Artisten Woland vermieten.
500 Rubel pro Tag. Für die Woche macht's also nach Adam Riese 3.500 Rubel, nicht wahr?
Ist das eine Summe? Verlangen's 5. Der wird schon zahlen.
Nikanor Iwanowitsch erhielt von Karowjew den Pass des Ausländers ausgehändigt, zwecks provisorischer Registratur, verstaute ihn samt Vertrag und Geld in seinem Aktenkoffer, konnte es sich aber nicht verkneifen, am Ende verschämt um Freikarten zu bitten.
Na sowieso. Wie viele dürfen's denn sein, Nikanor Iwanowitsch? 12? 15?
Der verdutzte Vorsitzende machte deutlich, er brauche wirklich nur 2, nämlich für sich und Pelageja Antonowna, seine Gattin. Diese Freikarten gab ihm der Dolmetscher flott mit der linken. Mit der rechten legte er in die Hand des Vorsitzenden indes ein dickes, knackiges Päckchen. Nikanor Iwanowitsch brauchte es nur zu erblicken, schon lief er puterrot an.
Das gehört sich nicht und wird strengstens geahndet.
Und wo sind die Zeugen? Hauchte Karowjew ihm mitten ins andere Ohr.
Ich frag, wo sind die? Also, seien's doch vernünftig.
Und da geschah, wie der Vorsitzende später beschwören sollte, ein Wunder. Das Päckchen kroch ihm ganz von allein in den Aktenkoffer. Sobald der Vorsitzende die Wohnung verlassen hatte, erklang aus dem Schlafzimmer eine tiefe Stimme.
Dieser Nikanor Iwanowitsch gefällt mir nicht. Er ist ein ausgekochter Filou. Wäre es möglich, es einzurichten, dass er nie wieder hier aufkreuzt?
Messire, Sie brauchen nur zu befehlen, antwortete Karowjew und wählte eine Nummer.
Hallo. Habe die Pflicht zu melden, dass der Vorsitzende unserer Wohnungsgenossenschaft, Datenstraße 302, Block B, Nikanor Iwanowitsch Bosol, illegal mit Devisen handelt. Im Augenblick befinden sich in seiner Wohnung Nr. 35, im Lüftungsschacht, in der Toilette, in Zeitungspapier, $400. Mit Ihnen spricht ein Mieter des eben zitierten Hauses aus Wohnung 11, Timofei Kwaschow. Doch ich bitte Sie, meine Identität auf keinen Fall preiszugeben, denn ich fürchte die Rache des oben geschilderten Vorsitzenden.
Und legte auf, dieser Schweinehund. 5 Minuten später saß Bassoy am Tisch seines kleinen Speisezimmers. Die Gattin brachte ihm aus der Küche kunstgerecht geschnittenen Hering, üppig bestreut mit grünem Lauch. Nikanor Iwanowitsch schenkte sich ein Gläschen Schnaps ein, trank aus, schenkte sich wieder ein, als es an der Tür klingelte. Nikanor Iwanowitsch lief das Wasser im Mund zusammen.
»Lass niemanden rein. Bin ich zu Hause.«
Da traten ins Zimmer 2 Männer ein. Mit ihnen Pelageja Antonowna, aus irgendeinem Grund sehr bleich geworden.
»Das Scheißhaus?«
fragte der Erste besorgt. Er trug ein weißes, ländliches Hemd. Auf dem Mittagstisch klirrte etwas. Nikanor Iwanowitsch hatte den Löffel aufs Wachstuch fallen lassen. »Bitte«, gackerte Pelageja Antonowna.
»Bitte, hier entlang.«
Der Erste zeigte Nikanor Iwanowitsch beim Gehen seine Papiere, der Zweite stand bereits auf dem Hocker im Klo, die Hand im Lüftungsschacht.
Dollars im Lüftungsschacht.
Nikanor Iwanowitsch wurde es schwarz vor Augen. Der Erste fragte sanft und höflich, »Ihr Päckchen?« »Nein«, versetzte Nikanor Iwanowitsch mit furchtbarer Stimme.
»Haben die Feinde mir untergeschoben?«
Er stürzte zum Schrank, zog krachend die Schublade heraus und entnahm ihr den Aktenkoffer.
»Hier, der Vertrag! Dieser
Karowjew, der mit dem Zwicker!
Er öffnete den Koffer, schaute hinein, wühlte darin und ließ ihn fallen.
Keine Spur vom Vertrag, von Stoppers Brief, vom Pass des Touristen, vom Geld, von den Freikarten. In einem Wort, nichts, bis auf den Zollstock.
Hilfe, Leute, brüllte der Vorsitzende aus Leibeskräften.
Beichte alles, dann hast du was gut.
5 Minuten später sahen die Mieter, die sich unten im Hof befanden, den Vorsitzenden in Begleitung 2 Personen aufs Haustor zugehen. Es wird gemunkelt, Nikanor Iwanowitsch sei völlig benommen gewesen. Er sei geschwankt wie ein Betrunkener und habe ständig was vor sich hingebrummt. In der Wohnung 11, 1 Stunde später, hat Timofei Kondratjewitsch Kwaszow seinen Nachbarn freudestrahlend erzählt, wie Bassoy eingebuchtet worden war, als im Flur ein Unbekannter erschien. Dieser winkte Timofei aus der Küche herbei und sagte ihm etwas, worauf sie zusammen verschwanden. Kapitel 10 Nachrichten aus Jalta. Während Nikanor Iwanowitsch das Unglück passierte, befanden sich unweit vom Haus Nummer 302, Block B, auf derselbigen Gartenstraße, im Büro des Varieté-Finanzdirektors Rimski 2 Personen, Rimski selbst und Varenucha, der Administrator. Es war ein geräumiges Theaterbüro, 1. Etage, 2 Fenster zur Straße, das 3. hinter dem Finanzdirektor, welcher gerade am Schreibtisch saß, zum Sommergarten des Varieté, mit Getränkestand, Schießbude und Estrade. Seit dem frühesten Morgen hatte Rimski schlechte Laune. Varenucha dagegen war voll seltsamer, rastloser Geschäftigkeit. Jedes Mal, wenn das Telefon schrillte, griff er zum Hörer und log hinein.
Wen? Varenucha? Nein, tut mir leid, ist außer Haus.
Lichadejew, drängelte Rimski verärgert.
Ruf bitte nochmal Lichodejew an.
Wieso? Der ist doch nicht daheim. Ich habe schon Karpow losgeschickt. Kein Mensch in der Wohnung. Ist niemand da.
Die Tür ging auf und der Theaterdiener brachte einen recht dicken Stapel frisch gedruckter Extraplakate. Auf den grünen Bögen prangte in großen roten Lettern folgender Text. Von heute an täglich im Varieté das sensationelle Sonderprogramm Professor Wohland, Seancen der schwarzen Magie nebst ihrer kompletten Enthüllung.
Perfekt! Sehr schmissig!
Und wenn du mich fragst, ist die ganze Geschichte ein Riesenschlamassel.
Rimski nörgelte und sah das Plakat durch seine Hornbrille missmutig an.
Es ist mir ein Rätsel, wie er das überhaupt genehmigt bekommen hat. Ich durfte ja diesen Magierkauz nicht einmal sehen. Du vielleicht? Wo zum Teufel hat er den aufgetrieben?
Es stellte sich heraus, dass Varenucha, genau wie Rimski, noch keine Gelegenheit gehabt hatte, den Magier zu Gesicht zu bekommen. Rimski holte die Uhr heraus. Es war 2:05 und platzte vor Wut.
Also wirklich? Da ruft Lichodejew an, gegen 11, sagt, er kommt so in 30 Minuten. Tut's nicht. Ja, ist ganz unerreichbar plötzlich, selbst bei sich zu Hause. Da stinkt doch was.
Oder er liegt unter einer Tram. Wie Berlioz.
Varenucha, das Ohr am Hörer, aus welchem tiefe, langgezogene, hoffnungslose Signale ertönten.
Wäre nicht übel.
Rimski pfiff kaum hörbar durch die Zähne. Doch in diesem Moment trat ins Büro eine Frau mit Uniformjacke, Schirmmütze, schwarzem Rock und Stiefeletten.
Wer ist hier vom Varieté?
Ihrem Gürteltäschchen entnahm sie ein Heft und ein winziges weißes Viereck.
Ein Blitztelegramm. Bitte einmal quittieren.
Varenucha setzte ins Heft der Frau irgendeinen Kringel und riss das Viereck auf.
Jalta, Moskau, Varieté. Heute Miliz erschien 11:30. Brünetter Mann, Nachthemd, Hose barfuß. Psychotisch. Nennt sich Lichodejew, Direktor Varieté. Telegrafieren Sie Miliz, Jalta. Aufenthalt Direktor Lichodejew. Mein lieber Schwan,
Noch so ein Ding.
Rimski staunte. Gerade als er mit dem Hörer in der Hand grübelte, wo jener noch stecken könnte, betrat den Raum dieselbe Frau, die das erste Telegramm überbracht hatte, und gab Varenuka ein neues Kuvert. Er öffnete es eilig, las den Text und stieß einen Pfiff aus.
Bitte glaubt mir, wurde Wolands Hypnose Jalta versetzt. Telegrafiert Miliz Personenbeschreibung. Lichodejew. Du hast doch kurz nach 11 mit ihm telefoniert.
Das ist doch ein Witz, quiekte Rimski.
Egal was war, er kann jetzt unmöglich in Jalta sein. Ist einfach lächerlich.
Hypnose?
Der ist wohl besoffen, sagte Varenuka.
Nein, das ist Blödsinn, Blödsinn.
Wo hat sich dieser Woland denn überhaupt niedergelassen? Den Teufel nochmal.
Varenuka kontaktierte nun augenblicklich das Ausländeramt und teilte dem vollends verdatterten Rimski mit, Woland hause bei Lichadejew. Schon wieder wählte er Lichadejews Nummer.
Geht keiner ran. Wen wir noch anrufen könnten, ist...
Er sprach nicht zu Ende. In der Tür zeigte sich wieder dieselbe Frau. Und Varenuka und Rimski fuhren hoch und liefen ihr entgegen, während sie diesmal ihrer Tasche kein weißes, sondern ein irgendwie dunkles Blatt entnahm.
Wird ja langsam interessant.
Auf dem grauen Grund des Fotopapiers waren deutlich 4 schwarze, handgeschriebene Zeilen zu sehen. Zum Beweis Schriftprobe, Signatur, bitte telegrafisch bestätigen, Last Woland heimlich beschatten, Lichadejew.
Das ist vollkommen ausgeschlossen.
Indessen sah Rimski aus dem Fenster und dachte angestrengt nach.
Wie weit ist's bis Jalta?
Hab ich mich auch schon gefragt. Bis Sewastopol fährst du mit der Eisenbahn um die 1500 Kilometer. Und bis Jalta rechne noch 80 drauf. Luftweg ist natürlich kürzer.
Tja, die Eisenbahn kann man vergessen. Und was dann? Ein Raketenflugzeug vielleicht? Momentchen.
Vor Rimskis Augen erschien das Zifferblatt seiner Uhr. Er versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, wo der Zeiger gestanden hatte.
Meine Güte, bei 11:20. Dann sieht es folgendermaßen aus. Sofort nach dem Anruf schwirrt Stjopa zum Flughafen und erreicht ihn in, sagen wir, 5 Minuten, was übrigens auch nicht zu schaffen ist. Das Flugzeug hebt unverzüglich ab und legt innerhalb von 5 Minuten mehr als 1000 Kilometer zurück. Das heißt, es fliegt mit einer Geschwindigkeit von über 12.000 Stundenkilometer? Das freilich kann absolut nicht sein. Also ist er nicht in Jalta.
Mit enormer Kraftanstrengung riss sich Rimski zusammen. Er hob den Hörer und sprach hinein.
Bitte ein dringendes Ferngespräch mit Jalta.
Raffiniert, rief Varenuka in Gedanken aus. Aber das Ferngespräch mit Jalta kam nicht zustande. Rimski legte den Hörer auf.
Ausgerechnet jetzt. Leitung gestört.
Alle empfangenen Telegramme packte Rimski ordentlich zusammen, gab die Kopie seiner Antwort dazu, steckte das Ganze in einen Umschlag, verklebte und beschriftete diesen und händigte ihn Varenuka aus.
Komm, Ivan Savelyevich, bring du es schleunigst persönlich vorbei. Soll dies klären?
Das ist jetzt mehr als nur raffiniert. Das ist brillant, dachte Varenuka und verstaute den Umschlag im Aktenkoffer. Dann wählte er wieder, für alle Fälle, Stjopas Nummer, horchte und fing an, Grimassen zu schneiden. Rimski machte einen langen Hals.
Dürfte ich Herrn Woland den Artisten sprechen?
Ach, die sind beschäftigt. Wer ist denn dran?
Der Administrator des Varieté Varenuka.
Ivan Savelyevich, sind Sie es wirklich? Also das ist ja eine Freude. Geht's Ihnen gut?
Merci, antwortete Varenuka verblüfft.
Mit wem habe ich die Ehre?
Ich bin seine rechte Hand und sein Dolmetsch, Karowjew, und stehe ganz zu Ihrer Verfügung, hochverehrter Ivan Savelyevich. Bin Ihr untertänigster Diener, bin Feuer und Flamme. Was wünschen der Herr?
Verzeihung, ist denn Stepan Bogdanowitsch Lichodejew gerade nicht anwesend?
Oje, nein, das ist ja mal schade. Sehen Sie, er kurft durch die Gegend.
Und wo?
Nur draußen vor der Stadt, eine kleine Spritztour.
Wie bitte? Eine kleine Spritztour?
Und wann kommt er zurück?
Er sagte nur, ich schnapp kurz frische Luft und bin gleich wieder da.
Ja, sagte Varenuka verwirrt. Merci.
Sind Sie so liebenswürdig und richten Monsieur Voland aus. Sein Auftritt findet heute im dritten Teil statt.
Sicher, natürlich, aber gewiss doch unverzüglich. Hals über Kopf. Toi, toi, toi. Viel Glück, viel Erfolg. Drück Ihnen die Daumen. Na, dann.
War doch klar, schrie in Aufregung der Administrator.
War doch abzusehen. Nix, Jalter. Der ist draußen vor der Stadt.
Wenn das so ist, meinte der Finanzdirektor blass vor Wut.
Wenn das stimmt, dann ist das wirklich eine Sauerei sondergleichen.
Nun aber hüpfte der Administrator und brüllte, dass Rimski erbebte.
Ich hab's! Ich hab's! In Puschkino gibt's seit neuestem Jalta eine Imbissbude. Jetzt geht mir ein Licht auf. Er fährt dorthin, lässt sich volllaufen und verschickt Telegramme.
Und wieder öffnete sich die Tür und wieder kam dieselbe herein.
Danke, Bestätigung dringend 500. Fliege morgen Moskau-Lichodejew. Ist er noch zu retten?
Doch Rimski ließ seinen Schlüsselbund klirren, entnahm dem feuersicheren Panzerschrank ein Bündel Scheine, zählte 500 Rubel ab, rief an, gab dem Hausboten das Geld und bemerkte, mit Blick auf den Aktenkoffer,
»Und nun mach hin, Iwan Savelyevich. Fahr schon!«
Und Varenuka mitsamt dem Aktenkoffer rannte aus dem Büro. Er stieg hinab in den unteren Stock, fand eine riesengroße Schlange direkt vor der Kasse, erfuhr von der Kartenverkäuferin, in einer Stunde ist kein Sitz mehr frei. Die Leute strömen nämlich in Scharen, seit sie das Extraplakat gesehen haben, befahl ihr, 30 beste Plätze zu reservieren und nicht zu verkaufen, in den Logen und im Parkett, sprintete aus der Kasse heraus, sich den Weg durch die Schnorrer bahnend, kam dann schließlich auf ein Sprünglein in sein Büro, die Mütze zu holen. In diesem Moment knarrte das Telefon.
Ja?
Iwan Savelyevich, erkundigte sich der Hörer mit dem widerwärtigsten Näseln.
Iwan Savelyevich? Jetzt nur keine Mätzchen, Iwan Savelyevich. Ich sag's nicht gern zweimal. Diese Telegramme, die bringen Sie nirgendwo hin und zeigen Sie niemandem.
Wer spricht da? Das sollen Sie noch bitter bereuen. Wie ist Ihre Nummer?
Sag mal, Varenuka, verstehst du kein Russisch? Die Telegramme nirgendwo hinbringen.
Ach so, Sie wollen nicht aufhören, schrie der Administrator in wachsender Wut, verstummte jedoch. In der Leitung hörte längst keiner mehr zu. In seinem lieben kleinen Büro wurde es plötzlich sehr schnell düster. Varenuka lief raus, ließ die Tür knallen und schlüpfte durch einen Seiteneingang in den Sommergarten. Alle Ahorn- und Lindenwipfel raschelten unheilverkündend. Es wurde dunkler, es wurde frischer. Der Administrator rieb sich die Augen und bemerkte, dort über Moskau, ganz tief mit gelbem Wanst, eine Sturmwolke schleichen. In der Ferne knurrte es kehlig. Trotz der Eile verspürte Varenuka ein inniges Verlangen, mal kurz das Sommerklo aufzusuchen und im Vorbeiflug zu überprüfen, ob man die Lampe vergittert hatte. Varenuka jagte an der Schießbude vorbei und geriet in ein dichtes Fliedergestrüpp, worin sich das bläuliche Toilettenhäuschen befand. Nun, auf den Techniker war Verlass. Die Deckenlampe bei den Herren hing eingespannt in ein eisernes Netz.
Aha! Demnach wären Sie also Iwan Savelyevich.
Er vernahm im Rücken die schnurrende Stimme. Varenuka fuhr zusammen, wandte sich um und sah einen niedrig gewachsenen Dicken, dessen Visage katzenhaft wirkte. »Ja, und?« sagte Varenuka unwirsch.
»Das ist sehr, sehr angenehm.«
Der katerartige Dicke holte aus und versetzte Varenuka einen so heftigen Schlag übers Ohr, dass es ihm glatt die Mütze fortriss, die spurlos in der Öffnung des Sitzes verschwand. Vom Schlag des Dicken erstrahlte das Klo sekundenlang im zitternden Licht und der Himmel warf ein Donnern zurück. Dann flirrte es wieder. Vor dem Administrator erstand sogleich ein zweiter und kleiner. Kräftige Schultern, feurig rot, ein Auge mit Star, ein Stoßzahn im Mund.
»Was hast du im Koffer, du mieser Bastard?« »Telegramme.
Du wurdest telefonisch gewarnt, nicht wahr? Und jetzt her damit, du elende Ratte. Her damit.
Der zweite entriss Varenuchas zitternden Händen den Aktenkoffer. Über die trüben Gewässer hüpfend, von Blitzen beleuchtet, schleppten die Schurken den völlig zerrütteten Administrator in 0,nichts zu dem Haus Nummer 302 Block B, flitzten mit ihm durch die Toreinfahrt. Darin drückten sich zwei barfüßige Frauenzimmer an die Mauer, die Schuhe in der Hand. Dann zum Eingang 6, wo Varenucha dem Wahnsinn nahe in die fünfte Etage befördert wurde. Zu guter Letzt landete er auf dem Fußboden im wohlvertrauten, halbdunklen Flur der Lichadejewschen Wohnung. Die Halunken verschwanden. Dafür erschien nun im Flur ein splitternacktes Weib, rothaarig, mit glühenden Phosphoraugen. Varenucha stöhnte und wich zurück zur Wand.
»Lass dich mal küssen. Komm schon her.«
Vor Varenucha brannten jetzt lichterloh zwei Pupillen. Da fiel er in Ohnmacht und bekam den folgenden Kuss nicht mit.
Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. Dritter Teil. Erzähler Michael Rotschopf. Lichadejew Samuel Finzi. Voland Thomas Thieme. Rimski Wolfram Koch. Karowjew Wolfram Berger. Begemot Gottfried Breitfuß. Azazello Werner Wölbern. Ivan, Milan Peschel. Praskovja Fjodorowna, Christiane Rosbach. Professor Strawinski, Felix von Manteuffel. Bassoy, Hans Kremer. Varenucha, Lars Rudolf. Geller, Janet Spasova. Sowie Margit Bendokat und Stefan Zinner. Komposition Klaus Bulert. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.